Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. In diesen Minuten werden in Solothurn die 33. Literaturtage mit den ersten Lesungen eröffnet. In Reflexe kommen zu diesem Anlass heute zwei Autorinnen zu Wort, die beide in Solothurn lesen werden und die beide mit völlig unterschiedlichen ersten Romanen Aufmerksamkeit und Zuspruch gefunden haben. Beide Romane sind aus der Perspektive eines Kindes geschrieben. Gäste von Hans-Ulrich Probst sind jetzt Monika Cantieni mit Grünschnabel und Alice Schmidt mit 13 ist meine Zahl.
Herzlich willkommen, Alice Schmidt und Monika Cantieni. Unsere Sendung unternimmt den Versuch, zwei Bücher in einer Sendung vorzustellen und vor allem auch die Lese- und Schreiberfahrungen auszutauschen, die Sie gemacht haben und konkret auch dem Besonderen vielleicht beim Schreiben aus Kinderperspektive sich anzunähern. Zuerst da wollen wir etwas den Boden legen. Wovon handeln diese beiden Bücher? Beginnen wir mit 13 ist meine Zahl. Das ist der Titel des Buches von Alice Schmidts ersten Roman. Sie kennt man bisher vor allem als Dokumentarfilmerin. Bekannt geworden ist sie besonders mit dem Film Sag Nein über Kindsmissbrauch. Jetzt also das erste Buch. Ich bitte Sie, uns einfach mal die allerersten 6 kurzen Sätze vorzulesen.
Seit ich zählen kann, zähle ich. Das hilft. 13 ist meine Zahl. So oft haut Mutter mich auf den Rücken. Wenn ich vor Angst Bisi mache, zähle ich auch. Bis 13 bleibt es warm, danach wird es kalt zwischen den Beinen.
Ja, da ist der Titel dann schon mal drin. Die 13, die Unglückszahl normalerweise, eine ungewöhnliche Zahl, um sich dran zu halten. Und es leuchten 2 Signale auf, die Mutter, die schlägt und die Angst. Monika Cantieni, Sie haben das Buch ja auch gelesen. Was beginnt hier für eine Geschichte? Was erfahren wir von dieser Lili, heißt sie, die so in Ich-Form erzählt?
Lili lebt auf dem Napf. Sie ist die Hauptfigur. Also sie lebt auf dem Napf im Endlebuch. Sie ist die Erzählfigur und erzählt ihre Geschichte, die ihrer Familie. Eine Geschichte des geübten Schweigens, würde ich sagen, des geübten Schweigens über Gefühle. Die Ungelebten der Mutter, die Pervertierten der Geschwister, die Verweigerten des Vaters. Eine Chronik der Einsamkeiten, eine des sexuellen Missbrauchs und eine Hauptfigur Lili, die sich Luft und Zeit und damit auch Reflexionsmöglichkeit verschafft durchs Zählen. Bis 13 haben wir schon gesagt, nämlich bis zu dieser Unglückszahl. Ein Unglück, das mit aller Selbstverständlichkeit auch immer wieder eintrifft. Das hat mich sehr beschäftigt eigentlich immer, also dass sie zählen kann. Und es kommt einfach mit aller Sicherheit immer bestimmt faktisch das Schlimmste. Seien es halt die Schläge oder seien es die Übergriffe der Geschwister, ein Mord und weiteres fatales Schweigen. Der einzige schwache Lichtblick ist für mich der schwache Vater und Lili eigentlich selbst, das starke Licht mit ihrem starken Selbst. Ich frage mich, woher sie das nimmt in dieser Umgebung. Mit ihrer Furchtlosigkeit und dem kindlich-magischen Blick auf die Dinge, wie zum Beispiel auf eine Linde, die ein bisschen schützt und zumindest nicht zerstört.
Welche Fragen hat das Buch für Sie noch aufgeworfen? Was hat Sie besonders beeindruckt, was besonders irritiert?
Also die wichtigste Frage vor allem, wie kann man überleben in so einer Situation? Also ich habe mich das gerade auch vergleichend auch gefragt, natürlich, weil das ähnliche Themen sind, die wir behandeln, sagen wir mal so, im Schrecken für Kinder. Aber das hat mich wirklich bewegt. Also ob es die Normalität ist, und da würde ich dann gerne mehr erfahren dazu.
Wir tragen vielleicht noch nach, diese Lili, die schreibt, ist 9 Jahre alt, das wird deutlich gesagt. Angesiedelt ist es, das wird nicht präzise gesagt, aber sicher so Ende 50er, 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in dieser Innerschweiz. Diese agrarische, katholische Enge. Ja, so vielleicht für einmal zum Ersten. Jetzt kehren wir den Spieß gleich um und ich bitte Monika Cantieni, aus ihrem Buch die ersten Sätze zu lesen. Grünschnabel.
Mein Vater hat mich für 365 Franken von der Stadt gekauft. Das ist viel Geld für ein Kind, das keine Augen im Kopf hat. Ich habe das die Eltern möglichst lange nicht wissen lassen. Es ist nicht gut, schon in der Tür alle Hoffnungen zu zerstören, wenn man Tochter werden soll. Das hat uns die Chefin eingebläut.
Dies der Anfang von Grünschnabel. Da haben wir also eine Chefin, wir haben ein Kind, das für Geld verkauft wird, auch das schon zwei kräftige Signale. Ja, Alice Schmidt, was haben Sie erfahren in der Lektüre dieses Buches?
Ich muss vielleicht so erzählen, ich erinnere mich, als ich das Buch zum ersten Mal im Buchhandel sah, hat mich das angesprochen, weil dieses Bild, dieser Storch, dieser Titel, Grünschnabel, was heißt das? Und dieser Storch mit diesem orangen Schnabel. Und ich erinnere mich, ich habe mich hingesetzt, habe ein bisschen gelesen, habe das wieder weggelegt, ging ich das kaufen. Und was mich natürlich sehr angesprochen hat, ist die Perspektive dieses Erzählens und die Unterschiedlichkeit, wie man erzählt als Mensch, das heißt, wie unterschiedlich wir Menschen sind. Und in dieser Geschichte erfahren wir, wie ein Kind das Bedürfnis hat, irgendwohin nach Hause, in ein Nachhause zu gehören, wie es das erlebt. Was ich ganz fantastisch finde an diesem Buch ist, wie dieses Mädchen Mutter und Vater nennt. Und ich hatte immer das Gefühl, bis zum Schluss, dann hat sich's verändert, immer das Gefühl, das sind zwei fremde Menschen. Mutter und Vater habe ich beim Lesen als ein Fremdwort erlebt. Was ich ganz fantastisch fand, diese zwei Seiten, wie dieses Mädchen den Großvater, den Tat beschreibt. Das wird immer verrückter. Das ist wie ein Chanson. Das ist eine Steigerung. Ich habe das mehrmals gelesen. Und wie dann sich das auflöst, ich hatte dann das Gefühl, jetzt gehört dieses Mädchen in ein Zuhause, als am Schluss der Großvater stirbt, der Großvater, die einzig starke Bezugsperson, die ich empfand für dieses Mädchen, der dem Mädchen auch einen Namen gab, der stirbt und jetzt hatte ich das Gefühl, jetzt gehört sie dahin, zu Hause und die Chefin rückt ein bisschen zurück.
Ja, die Chefin, das müssen wir schon noch auflösen, das ist die Leiterin des Waisenhauses und das Kind ist ein Adoptivkind. Das heißt jetzt eben in diesen ersten Sätzen, es will Tochter werden. Und Sie haben das sehr schön gesagt, auf dem Umschlag ist ein Storch, aber er trägt eben kein Baby im Schnabel. Es ist das Thema von den Adoptiveltern her der Kinderlosigkeit. Und jetzt kommt dieses nicht mehr junge Kind, hoffentlich nicht nur zur Probe, zu diesem Vater und zu dieser Mutter. Wir haben also zweimal Kinderperspektive. Vielleicht ist dieses Mädchen, der Grünschnabel, ein bisschen nicht 9, sondern vielleicht auch erst 7 oder 8. Aber beide erzählen aus ihrer Perspektive. Es sind aber völlig unterschiedliche Milieus. Wir haben gehört, Napf, Innerschweiz, also diese ländlich-agrarische Welt mit auch noch einer magischen Natur, aber daneben sehr viel Grausamkeit. Also beides sind überhaupt keine Verklärungen von Kindheiten. Im Gegenteil, Monika Kantien, Sie haben gesagt, wie kann man da leben? Das andere Milieu ist sozusagen das Gegenteil. Es ist die urbane Vorstadtwelt, Arbeitermilieu. Und das heißt, da sind wir anfangs der 70er Jahre, das heißt sehr viel Gastarbeiter, Fremdarbeiter, wie immer man sie genannt hat. Heute würde man sagen Migranten. Damals sind es Italiener und Spanier. Da spielt auch hier ein Freund des Vaters eine große Rolle. Es ist also die Zeit der Schwarzenbach-Initiative gegen die Zuwanderung. Insofern auch wieder sehr aktuell. Es sind Romane, aber trotzdem, denke ich, interessiert uns der autobiografische Hintergrund Ihrer Bücher. Wenn Sie das umreißen können, wie kamen Sie zu dieser Thematik? Und was hat es mit Ihrer Kindheit zu tun, Alice Schmidt?
Ich bin in Luzern aufgewachsen, ging in Luzern in die Schule. Wir waren eine sehr musikalische Familie. Ich hatte schon sehr früh eine eigene Band. Ich hatte ein komplett anderes Leben. Aber mit 16 war ich zum ersten Mal im Napf. Wir waren ein paar Schulkollegen und einer war ein Sportler, der ging trainieren im Napf. Und da gingen wir immer hin und da haben wir ein uraltes Bauernhaus entdeckt. Das konnten wir für 80 Franken im Monat mieten und ab 16 gingen wir immer dahin. Später haben wir uns dann in alle Richtungen aufgesplittet. Ich blieb allein, ich habe das Haus behalten bis heute. Es ist ein absolutes Geisterhaus und es ist sehr, sehr abgelegen. Mich hat diese Landschaft inspiriert. Schon immer wollte ich da einen Film machen, ich habe es nicht geschafft, jetzt habe ich es geschafft. Aber das sind zwei Welten, es hat mit meinem Beruf zu tun, diese Geschichte.
Monika Kantieni, was war Ihre autobiografische Motivation, jetzt diesen Stoff anzupacken?
es gab wie eigentlich einen Anlass. Also ich habe mir diese Geschichte gar nicht überlegt, sondern ein Stück weit ist sie mir passiert, nämlich dass ich an der Beerdigung von Aglaya Vaidarani war. Wir waren befreundet. Und ich bin nach Hause gekommen und ich hätte einen Artikel schreiben müssen, einen bestimmten Artikel zu irgendwas Belangloses in einer Zeitung. Und ich konnte nicht. Und ich habe mich hingesetzt und einen Text geschrieben, der ist auch im Buch heute noch genau so enthalten. Eine Unterhaltung zwischen Vater und Kind über den Tod. Und habe das dann der Zeitung geschickt und habe gesagt, veröffentlicht es oder lasst es bleiben. Ich kann nichts anderes machen jetzt gerade. Das haben die dann auch gemacht und ich habe so für mich wie das Gefühl gehabt, da ist mir was passiert. Ich hatte ein Beziehungsgeflecht schon, ich hatte eine Perspektive, die ich nie wollte, eine Kinderperspektive, von der mir alle abgeraten haben, auch die Ich-Perspektive, um die ich mich persönlich immer total gedrückt hatte und habe dann gedacht, ja, aber das ist einfach ein Anfang, weil das alles in diesem Dialog hat, nämlich Tod und Leben, da möchte ich jetzt weitermachen. Das war eigentlich der Grundstock. Und dann dieser eine erste Satz, den ich hatte. Und autobiografisch ist tatsächlich daran, mein Vater macht die allerbesten Schnitzel auf der ganzen Welt.
Jetzt müssen wir noch nachtragen. Ich habe gesagt, Alice Schmitz ist das erste Buch neben den Filmen. Monika Cantini, Sie haben schon vor 15 Jahren eine längere Erzählung, Hieronymus Kinder, veröffentlicht und eben dann immer wieder in Zeitschriften. Wieso das lange Warten jetzt auf das zweite Buch?
Ja, wie Sie es formulieren, es war ein Warten. Es war wirklich ein Warten auf den Text, den ich schreiben wollte. Es gibt Texte, die ich nicht schreiben will, BZW. Es gibt auch Texte, die ich schreibe und die ich dann wegwerfe. Und so habe ich 2 Bücher weggeschmissen und hunderte von Ideen, bevor ich wirklich das hatte und da angebissen hatte und da auch nicht mehr losgelassen habe. Und auch das hat noch 5 Jahre gedauert.
Sie haben das schon beschrieben, Sie haben sich dann für diese Ich- und Kinderperspektive entschieden. Wie ist es, Alice Schmidt, bei Ihnen dazu gekommen? Das ist ja ein bewusster Entscheid, dass man sich auf Augenhöhe sozusagen des Protagonisten oder hier der Protagonistin begibt. Was ja in Ihrem Buch auch zu einer sehr bewusst kalkulierten, hörbaren Einfachheit in der Sprache führt. Wie kam es zu diesem Entscheid?
Das war vielleicht ein bisschen anders. Ich habe nicht lange gewartet. Wie gesagt, ich wollte immer einen Film dort hinten machen, weil mich die Landschaft so inspirierte. Das war ganz intuitiv. Ich habe mich ganz irgendwie so plötzlich entschlossen, jetzt schreibe ich dieses Buch, diesen Film einfach als Buch. Und weil ich von der Drehbuchseite herkomme und immer stark in Handlungen schreibe und so in die Figur reingehe, habe ich einfach in der Ich-Form geschrieben. Ich glaube, ich kann gar nicht anders. Ich könnte nicht in es oder sie in der dritten Person schreiben. Ich habe das in 3 Monaten geschrieben. Einfach runtergeschrieben. Aber das muss ich schon sagen, das sind so, so viele Geschichten in meinem Kopf, weil ich seit 20 Jahren Kinderfilme drehe und die Kinder erzählen mir alle ihre Geschichten. Ich bin voll gefüllt mit Geschichten.
Es sind viele unschöne Geschichten in dieser ländlichen Idylle. Es ist eine Anti-Idylle. Das Kind, die Lilly, ist eine Nachzüglerin. Sie hat 2 ältere Geschwister, die sie zu sexuellen Handlungen zwingen. Sie hat Schulkameraden, die ebenfalls missbraucht werden oder die Armut kennen. Es ist eine karge Welt, es ist eine auch von der Religion her engstirnige Welt. Wie haben Sie diese Kinder erlebt, die diesen Reichtum dann ja in das Buch doch hineintragen mit ihren Geschichten?
Die sind von unglaublich vielen Geschichten, die ich einerseits erzählt bekommen habe während meiner Filmdreharbeiten. Ich habe fast nie in der Schweiz gedreht. Ich war sehr, sehr viel in Kriegsländern. Ich war für das Rote Kreuz, für UNICEF. Ich war so für viele Länder unterwegs und immer kam ich in Kriegssituationen oder in arme Situationen, wo eben solche Dinge passieren. Und das sind die Geschichten, die mich dafür inspirierten. Ich habe es einfach in den Napf angesiedelt, weil ich diesen Ort kenne.
Genau, es ist aber in dem Sinn eine kleine Welt, während Monika Cantieni jetzt zu ihrem Buch im Grünschnabel, es ist eigentlich ein richtiges Welttheater. Es ist ein Universum, das zwar in der Vorstadt spielt, aber eben da hat es den Vater, der Arbeiter ist, aber eigentlich lieber was ganz anderes wäre. Da ist die Mutter, die eine halbe Französin, also sie ist schon mal halber fremd und dann sind diese Gastarbeiter. Ein Italiener, der mit dem Familiennachzug Probleme hat, plötzlich steht die Tochter dann im Schrank, wird das Kind überrascht, sie dabei. der Italiener ist auch noch, das streift schon das Klischee, der Geliebte der Mutter, wie das Kind irgendwann entdeckt, es ist ein Spanier da, der Angst hat, aufgegriffen und abgeschoben zu werden. Also es ist alles drin, diese Politik, diese Arbeitswelt. Und der Schlüssel, diese Bühne zu betreten, ist für das Kind die Sprache. Das ist ja aus dieser Eingangsszene noch nicht ersichtlich. Der Vater hilft dem Kind, dem Grünschnabel, zum Welterwerb, indem es ihm die Wörter erklärt und dann füllen sie sie ab in Zündholzschächtelchen, kategorisieren sie, aber natürlich nach einer eigenen, eben einer Kindeslogik. Und das hat für den Lesenden dann sehr viel mit Humor und mit Selbsterkenntnis zu tun. Wie kam es zu dieser Konstruktion?
Ich habe mich gefragt, wie stelle ich es an, dass ich Themen verhandeln kann, die mich sehr interessieren, die mich auch bewegen, und habe mich gefragt, wie inszeniere ich das, dass die Leserinnen und Leser mir das glauben, dass die Kleine mit diesen Themen umgeht. Also ich habe wie diese Verbindung gesucht und ich habe ganz lange nicht gewusst, wie, und deshalb möglicherweise ist das auch in der Anfangsszene noch nicht drin, weil das beim Schreiben so etwa in der Mitte des Buches passiert ist, dass ich plötzlich Wörterschachteln hatte, wo sie Wörter anfängt einzusortieren. Und daran habe ich richtig Spaß gekriegt, weil dann konnte ich wirklich Themen verhandeln, die meiner Meinung nach sonst nicht glaubhaft wären in der Perspektive, und habe das angefangen, wieder ganz von vorne an einzuarbeiten. Also das hat mir auch den ganzen Text wieder durcheinander gebracht, weil ich dann natürlich die ganzen Anschlüsse wieder neu machen musste. Aber das war für mich die Lösung, um dieses Welttheater, wie Sie das nennen, zu inszenieren. Und das Persönliche ist auch vielleicht noch daran, dass Lesen mir Welten öffnet, immer Welten geöffnet hat. Und das natürlich mit den Wörtern Begreifen anfängt. Und dass ich zum Dritten auch das Gefühl hatte, dass ich, ja, es klingt jetzt moralisch, aber so einer Sinnentleerung von Worten, also zum Beispiel Überfremdung, je abstrakter die werden, die wollte ich wieder körperlicher machen, sinnlicher, erfahrbarer, was das heißt für die Menschen, die sie erleiden. Oder für die Menschen, die das aussprechen, diesen Bann sozusagen gegen Menschen, die hier sind.
Grünschnabel ist also ganz stark auch durch die Spracharbeit geprägt, ist in dem Sinne eine künstliche Kinderperspektive, weil diese Sprache so gewirkt ist. Und Alice Schmidt, Monika Cantieni, heute Gast in Reflexe, und ich schlage vor, dass wir uns jetzt noch je eine kurze Textpassage anhören, um den sehr unterschiedlichen Umgang mit der Sprache zu illustrieren. Vielleicht, wenn Sie beginnen, Alice Schmidt. Das ist eine Szene, es kam schon kurz vor, es gibt diese Linde, wo die Kinder, wenn sie Kummer haben, dort rausschreien oder reden oder weinen können, was sie bedrängt und was sie zu Hause nie loswerden. Bitte, Alice Schmidt.
Und vielleicht darf ich dazu noch sagen, was mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, dass mit dem Wörter erklären und wieder deutlich und den Wörtern Sinn geben, machen. Das hat mir so gefallen, wie du diese Wörter gewählt hast, zum Beispiel, weil das hat jetzt mit dieser Stelle zu tun, die ich da lese. Einmal schreibst du, erzähle mir das Meer. Und das hat mich so angesprochen, weil ich da bei dieser Szene mit der Linde die Kinder in die Weite schauen lasse und der Horizont und der Strich und was kommt dahinter und diese Vorstellung, wie sieht das aus, und das kommt ja dann immer wieder bei dir. Also ich lese meine Stelle mit der Linde. Am Sonntagnachmittag treffen wir uns oben bei der Linde. Vreneli, ich, Uli und Viertlabnüni. Hier oben sitze ich gerne. Es riecht so süß, wenn der Wind in die Blätter geht. Wir glauben, was Fräulein Siegler uns sagt. Baumstämme haben heilende Kräfte und machen Wünsche wahr. Wir stellen uns mit dem Rücken an den Stamm und schwören, was wir der Linde sagen, bleibt hier bei der Linde. Wir legen uns auf den Rücken ins Gras, stemmen die Füße gegen den Stamm, es knackt im Geäst, wenn wir unsere Wünsche sagen. Ich beginne meist als Erste, weil ich schon die ganze Woche darauf plange und es kaum erwarten kann, der Linde das zu sagen, was ich zu Hause nicht zu sagen wage. Und überhaupt, weil der Herr Pfarrer auch sagt, wenn wir etwas auf dem Herzen haben, sollen wir darüber reden. Ich sage, ich wünsche, mein Vater hört auf zu schweigen und zeigt mir endlich das Schloss, wo alles passierte. Ich muss mit meinem Onkel reden, damit er mir sagt, wie Großvater gestorben ist. Hinter den Ästen werden die grauen Wolken schwarz am Himmel. Ich rieche sie in der Luft, ein Gewitter naht. Weit weg tönt der erste Donner. Vreneli sagt, Mein Vater hat genug vom Nebenverdienst. Ich will nicht zügeln, ich will nicht zu den Protestanten, ich will keine Ansthelfer-Frisur. Lieber gehe ich zu den Geistern ins Anziehloch, als meine Haare zu schneiden. Ich bin sicher, jetzt hat sie zu mir geschaut. Aber ich schaue nicht. Wir haben das abgemacht. Die Linde kann nur helfen, wenn wir ihr vertrauen. Uli sagt, immer am Morgen. Ich weiß, jetzt kommt das mit der Katze. Aber Uli macht wieder seine Pause. Ich schaue ganz fest in die Äste der Linde und wünsche, Uli macht einen Satz fertig. Es funktioniert. Uli redet weiter. Ich möchte auch zu meiner Mutter gehen. Das, was der Muni mit der Kuh macht, macht Vater mit mir, seit Mutter gestorben ist, immer am Morgen in der Scheune. Es blitzt in der Ferne. Ich zähle, weil immer, wenn es blitzt, zähle ich die Sekunden. Ich kann fast bis 13 zählen. Das heißt, es dauert noch eine Weile, bis das Gewitter bei der Linde ankommt.
Soweit diese Passage aus 13 ist meine Zahl. Wir haben das jetzt gehört. Das ist eine Sprache, die sich bewusst um Einfachheit bemüht. Sie hat auch offensichtliche dialektale Einsprengsel, Helvetismen, blanke Zügeln. Kam das einfach so? Sie haben gesagt, Sie haben den Munter darauf losgeschrieben oder war das auch dann doch ein bewusster Entscheid, das stehen zu lassen?
Das kam einfach so.
Also die Linde als Blitzableiter für all die Nöte und Wünsche.
Da habe ich ein Pendant.
Ja.
Das Schneewittchen nämlich. Ne?
Genau.
Also es ist immer im animalischen Bereich oft. Da sehe ich wirklich eine schöne Gemeinsamkeit. Bei mir ist es ein Tier, das natürlich auch nicht spricht, nichts sagt, nicht reagiert, bloß frisst. Aber
dein
das
Großvater
reicht schon.
Oder der Baum. Da, wo dann das Mädchen mit der Mutter hingeht, die schauen ja auch in
ja,
die
genau, Reiche. Auf dem Friedhof.
Das ist so schön, ja. Mhm.
Jetzt, Monika Cantieni, lesen Sie uns aus Grünschnabel, wo eben die Sprache selbst der Hauptakteur ist. Es gibt diese Dialoge, es gibt Sachen mit den Wörterschachteln und es gibt, indem das Kind sagt, Vater sagt, können Sie ja zu richtigen Worten ausholen. Und das ist dieses Beispiel, die Zeitgeschichte Schwarzenbach. Der Vater regt sich fürchterlich auf über die aktuellen politischen Verhältnisse zu der Zeit, wo das spielt. Lesen Sie uns bitte.
Es gibt Wörter, zu denen das dickste Lexikon neben meinem Bett etwas sagt, das nichts sagt. Das zeigt die Erfahrung. Es regnete Nudeln und Gulaschsaft noch bevor der Teller an die Wand ging. Mein Vater war wütender als der Hund der Chefin, wenn der Postbote aufkreuzte, der ihm die Wurst mit Stacheldraht verfüttert hatte. Eine Zeitung machte ihn wütend. Und meine Mutter trieb ihn zur Weißglut. Sie hatten ein Thema. Thema. Etwas, zu dem ich nicht gefragt war. Thema lag in der Zukunftswörterschachtel. Ich hatte noch kein Thema. Ich war bloß eines, immer wieder, nur jetzt nicht. Jetzt ist es James Schwarzenbach, mein Vater oder meine Mutter, je nachdem. Das ist Ansichtssache. Ansichtssache. Auch kein Thema für mich. Thema sind Wörter, die den Ausländern im Genick sitzen. Und was viel schlimmer ist, sagt meine Mutter, die Ausländer sitzen uns im Genick, weil sie inzwischen viele sind mit ihren Koffern aus Italien. Die Schweiz hat sich herumgesprochen. Und mein Vater sagt, dass Schwarzenbach sagt, dass das der Grund ist für die Überfremdung der Grund für die Initiative. Und weil die Erfolg hatte, gibt es nun die Abstimmung. Ich rief Tat an, damit er mir die Wörter erklären konnte. Aber er hörte gar nicht hin, sondern brüllte gleich in den Hörer, dass Initiativen und Abstimmungen allmählich zum Sport von profilierungssüchtigen Halbstarken aus dem rechten Lager verkommen würden und dazu, dass sich die Schweizer an der Urne die Meinung sagten, anstatt über Politik erst nachzudenken und über Konsequenzen. Der Rest war nicht zu verstehen. Und er hängte ein, weil ihm bestimmt wieder sein Gebiss aus dem Mund gefallen war. Ich beschloss sofort, über Politik nachzudenken, sobald mir jemand sagen konnte, was es ist. »Wenn mein Vater könnte«, sagt er, »würde er im Dauerlauf hinrennen und so oft es geht seine Stimme gegen diesen Schwarzenbach abgeben, der an allem schuld ist. Dass er schreien muss. Dass er seit einer Woche auf dem Sofa schlafen muss. Dass er nicht schläft auf dem Sofa, dass er trinken muss, weil er nicht im Bett schlafen darf, dass er das Sofa nicht findet, weil er getrunken hat, dass er auf dem Küchenboden schlafen muss und auch dort nicht schläft, keine Minute.
Soweit diese Steigerung, das haben wir jetzt gerade am Schluss gehört. Das ist natürlich unwahrscheinlich eigentlich für das neunjährige Kind, aber als Zitat entfaltet es natürlich den Reiz. Und zuvor haben wir jetzt auch dieses Wörterspiel gehört, über die Sprache selbst und einzelne Wörter werden die Brüche und Risse in der Welt sichtbar, diese fragile Balance in dieser Familie. Das Kind hat ja auch immer Angst, wenn die Ehe zerbricht, dann das Sozialamt wird als Bedrohung erlebt. Also alles andere als behütete Kindheiten, die wir hier kennenlernen in beiden Büchern, in so verschiedenen Milieus. Stichwort Tod, wir haben es schon zweimal erwähnt, im Buch von Monica Cantieni ist der Tod eine Art Klammer. Es beginnt nämlich mit dem Tod einer Nachbarin, gerade als das Kind in das Haus kommt, und am Schluss stirbt dann dieser rebellische Bündner Großvater, der ja schon keine Beine mehr hat, nur noch Prothesen, aber sich eigentlich um die Gesundheit nicht schert, und irgendwann ist es halt zu weit und er hat ja dem Kind den Namen Grünschnabel gegeben. Und eigentlich ist es aber ein ganz sanftes Ende. Man hat dann, wie Sie es gesagt haben, Alice Schmidt, genau das Gefühl, das Kind ist jetzt angekommen. Bei Ihnen gibt es gerade das Umgekehrte. Es gibt eine dramatische Klimax, in dem es zu einem blutigen Familiendrama kommt in der Familie dieses missbrauchten Urlenicht. Wie kamen Sie zu diesem etwas knalligen Ende? Ja, es ist wie eine gegenläufige Bewegung. Monica Cantieni setzt sehr heftig ein und kommt dann durch diese Engführung der Großvatergeschichte, die vieles andere ausblendet, zu einer hohen Intensität, und Sie fangen eher leise und mit diesem Kind das Zelt an, und dann gibt es doch sehr heftige und brutale Ereignisse.
Also ich habe natürlich sehr viele brutale Situationen erlebt in all diesen Jahren in Kriegsländern. Ich habe Kinder sterben sehen, ich war dabei, ich hatte selber oft das Gewehr ganz nah. Aber das ist eigentlich eher etwas Lustiges. Und in meiner Geschichte ist das halt eben so, ich dachte immer, der Vater, was der macht, und wenn dann die Tochter nach Hause kommt, und alle wissen ja schon, alle wissen, man redet nicht, aber wenn die
also
Tochter
Inzest
kommt,
Drama, ja,
genau,
ja.
Das ist ja so, man redet nicht über Inzest. Da kommt es aus, und der Vater hat jetzt diese Tochter mit diesem Kind, und jetzt schlägt halt diese Glocke 10, und ich dachte, jetzt muss da ein Ende kommen, und der Uli hat sich das immer gewünscht, er will zu seiner Mutter.
Nochmals zurück zum Schreiben, als Kind, als ich, was war für Sie besonders schwierig dabei?
Ich hatte unglaublich viele schöne Erlebnisse, ich habe mir den Tag so eingerichtet, ich war 3 Monate, habe ich mich eingesperrt in einem Pferdestall im Entlebuch. Ich habe mich da eingesperrt, habe am Morgen sehr, sehr früh begonnen mit Schreiben. Am Nachmittag, es war im Winter, Nachmittag ging ich laufen, und ganz am Abend spät habe ich immer Handorgel gespielt. Und die habe ich dann auch eingebaut im Buch. Und ich muss sagen, es war unglaublich lustvoll.
Monica Cantieni?
Für mich war das Ich eine Qual eigentlich. Also ich habe das wirklich als sehr, sehr anstrengend erlebt. All diese Themen in diesen schmalen Grad der Glaubwürdigkeit einer Ich-Perspektive verpacken zu müssen. Also ich habe mich fortwährend wieder sozusagen von der Leinwand wegbewegen müssen und gucken müssen nach wenigen Pinselstrichen, funktioniert das, hält das.
Das ist wirklich auch das Panorama fast der gesellschaftlichen Verhältnisse, genau. Bis zurück in den Zweiten Weltkrieg, genau. Und dann eben diese 70er Jahre.
Plus
die privaten Verhältnisse, genau. Ehe, die Probleme, Adoptivverhältnisse, Großvater, Vater, also
Liebesfähigkeit auch erringen sozusagen, ja. Also wie dieses Kind irgendwann halt einfach zum Schluss zu diesem Tod geschenkt bekommt, faktisch, dass es empfindungsfähig ist, was es vorher in dieser bewussten Art und Weise nicht erfährt, weil es zum ersten Mal einen Verlust als absolut schmerzvoll erfährt, also eine Beziehung, die es hatte, und dann diesen Verlust, aber damit auch Bindungsfähigkeit gewinnt.
Dazu gehört.
Ja, genau.
Alice Schmidt, Monica Cantieni, herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, und schöne Literaturtage.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.